Guten Morgen. Schön, bei euch Gast sein zu dürfen. Gewisser Wiedererkennungswert ist da. Letztes Jahr durfte ich schon mal bei euch sein. Schön, wieder hier herzukommen. Falls du den Eindruck hast, dass ich noch irgendwie ziemlich müde wirke, das hängt ein bisschen da damit zusammen. Wir haben als Familie noch ein bisschen, wir sind noch ein bisschen verkatert. Jetzt nicht alkoholbedingt, aber unsere Jungs hier, wir haben zwei Jungs, der eine ist 4 geworden, der andere ist 6 geworden in relativ kompakter Zeit. Und diejenigen von euch, die Eltern sind, können das vielleicht nachvollziehen, was so eine Geburtstagswoche mit einem machen kann. Und mit der Feststellung, dass der eine jetzt 6 ist, unser Großer, tritt es in den Horizont, und mein Kopf will das noch gar nicht so richtig verstehen und mitmachen, dass der Kerl im September in Schule kommt. Stell dir das vor, hier so diese 2 Handvoll Mensch, die du irgendwie vor ein paar Jahren anvertraut hast, sagen dir jetzt plötzlich, ich will in die Schule, endlich. Ja, der ist motiviert ohne Ende, der hat diese Erwartung, hey, da beginnt was Neues, was Spannendes. Und sein kleiner Bruder Mitte 4 Jahre steht daneben, ich will auch mit in die Schule. Ja, denkst du, wow, da beginnt was, da gibt's ja so eine gewisse Prozesshaftigkeit, die du ja als Eltern hast, so Schulanmeldung und so weiter. Irgendwann kommt mal das Thema Schulranzen und so weiter und so fort. Da beginnt was Neues, das ist irgendwie schon so in Sichtweite, es ist noch nicht da, aber du hast diesen klaren Blick drauf, hey, das kommt und es wird alles verändern. Ja. Ja, meine Frau ist Grundschullehrerin, da kann man das ein bisschen relaxter nehmen. Die weiß so ein bisschen, wie dieses System Schule funktioniert und so. Aber es ist schon das Ding, wenn so was Neues kommt, hat es oftmals einen Reiz. Also nicht alles, was neu ist, ist zwingend cool und spannend und schön. Aber doch oftmals ist es so, dass so was Neues irgendwie was an sich hat. Und damit möchte ich heute Morgen starten. Was macht das Neue so reizvoll und spannend? Was macht es so reizvoll, in ein neues Jahr zu gehen? Das Aktuelle ist schon ein bisschen am Laufen. Was macht es so reizvoll, in ein neues Semester zu kommen? Was macht einen neuen Haarschnitt so reizvoll? Ein neues Schulheft. Ja, so diese kleine Dimension vielleicht daneben. Neuen Laptop zu kaufen, den zum ersten Mal aufzuklappen und vom Hersteller irgendwie begrüßt zu werden. Ein neues Projekt im Geschäft zu haben. Da beginnt was Neues. Vielleicht greifst du es noch gar nicht ganz, wie das wird. Manchmal bist du froh, dass was Altes fertig ist, ja, dass sich das nicht mehr beschäftigen muss. Die Eselsohre im Heft, das alte Projekt zu sagen, boah, Doku ist gemacht. Jetzt darf sich da damit jemand anderes rumschlagen. Ich darf mich an was Neuem orientieren, neue Möglichkeiten zu haben. Es ist immer wieder so das Ding, so diese ganz alte Redewendung, dass jedem Anfang ein Schnarcher inne wohnt, von dem, der es nicht mitbekommen hat. Nein, in jedem Anfang wohnt bekanntlicherweise ein Zauber inne. Ja, da beginnt was Neues und es ist spannend, was da kommt, wie das wird. Etwas, das hoffentlich was Besseres mit sich bringt. Und so in diesem Blick auf etwas Neues mache ich mit euch heute was Traditionelles, ja. Das letzte Mal, als ich bei euch war, habe ich euch hier die Jahreslosung mitgebracht. Und ich habe mit Chris spaßeshalber gesprochen und gesagt, lass uns diese Tradition fortführen. Ja, so bei, ich bin selber Elber, ich komme von der Alb. Breitestes Schwäbisch, breitestes Dorf. Ja, und alles, was man einmal gemacht hat, ist Tradition. Weil das haben wir bisher immer so gemacht. Sagt, wir haben es einmal gemacht. Ich sag doch, wir haben es bisher immer so gemacht. Und somit mache ich mit dem Thema von was Neuem mit euch eine alte Tradition weiter. Ja, ist ja heute schon das zweite Mal und wir haben das bisher immer so miteinander gemacht. So mag ich euch heute Morgen nochmal mitnehmen in diesen Bibelvers, der rausgesucht wurde für dieses Jahr. Offenbarung 21. Vers 5, da heißt es, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das ist so dieser Vers, der von dieser ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen für dieses Jahr rausgesucht wurde. Und das Ding ist ja, das ist ein Vers aus dem letzten Buch der Bibel, das vorletzte Kapitel. Also das hat Gott eine riesige Geschichte mit Menschen und jetzt hier so wirklich so ganz knapp vor Ende sagt er, siehe, ich mache alles neu. Und es ist gut, nochmal zu sehen, was ist denn da drumherum? Nicht nur den einzelnen Vers hier rauszuschnappen, mit ihm zu wedeln, sondern nochmal zu gucken, wo kommt er her? Und dementsprechend gucken wir uns diese Verse auch drumherum an. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Ich lese da hier nach der Übersetzung der Basisbibel vor. Und da heißt es folgendermaßen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, da kommt das Ding her, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Ich gebe es ihm umsonst. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird es alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Alles wird neu. Das ist diese dicke, große Prämisse. Alles wird neu. Das ist so dieses große, zentrale Wort, das ja, wie wir es vorher schon hatten, durchaus seinen Charme hat. Und jetzt ist es so, die meisten von euch sind wahrscheinlich hier mit der deutschen Sprache aufgewachsen und es gibt eine ganze Ladung an Menschen, die uns dafür beneiden, dass wir diese Sprache nicht lernen mussten. Ja? Menschen in Bayern zum Beispiel, die tun sich auch schwer mit Deutsch. Ja? Das kann nicht jeder Schwabe oder Schwarzwälder sein. Ja? Das Ding ist, Deutsch hat sowas, dass es sehr nuanciert ist, also sehr detailliert, sehr kleine, hauchdünne Unterschiede gibt. Ja, wir haben für eine Sache x Worte. Wieso, weshalb, warum? Ja, es ist, jedes Mal fragt's nach einer Ursache. Und selbst Shakespeare wollte gern Deutsch können, weil die Sprache richtig was drauf hat. Und doch, beim Wort neu kommt unsere Sprache so hart und hässlich an ihre Grenzen. Weil wir haben nur ein Wort für neu. Braucht man da unterschiedliche dafür? In der Bibel gibt es mindestens mal zwei Begriffe für neu. Weil neu ist nicht gleich neu. Ja? Neu und neu sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und zum einen gibt es in der Bibel das Neos neu und das Kainos neu. Neos, da geht es darum, dass etwas zeitlich neu ist. Ja, also etwas, das es noch gar nicht so lange gibt. Wenn jemand von euch frisch Mama und Papa geworden ist, dann ist dieses Kind, das ihr in Händen haltet, Neos neu. Ja? Der Schwab wird sagen, das ist niegelnagelneu. Passt drauf auf, macht's nicht kaputt. Ja? So etwas, das ganz frisch, ganz neu ist. Ein frisch geborenes Baby, ein neues Smartphone, das du gekauft hast und gerade auspackst, ein frisch gezapftes Bier mit ordentlich Schaumkrone oder Cappuccino, wenn das mehr dein Ding ist, zum Thema Schaum und Krone. Das ist Neos neu. Etwas, das ist ganz neu, das ganz frisch da ist. Das gibt's noch gar nicht lange. Das ist das eine. Und in der Regel ist oftmals das genau das, was wir mit neu verbinden. Das zweite Wort ist Kainos. Das bedeutet so viel wie, sowas gab's noch nie. Das ist neu in seiner Art und neu in seiner Qualität. Also etwas, für das es bisher gar keine Kategorie, keine Denkkategorie gibt. Und du musst erstmal irgendwie deinen Kopf drumherum gewickelt kriegen, dass es jetzt etwas gibt, das es vorher überhaupt nicht gab. Könnt ihr euch vorstellen, vor 19 Jahren hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. 19 Jahre. Ja, wart ihr vor 19 Jahren? Wart ihr auf der Welt? Teilweise schon, ja, teilweise noch nicht. Und zu denken, so dieses komische Gerät, dieses leuchtende Rechteck, das du in deiner Tasche hast, ja, es gab eine Zeit, da gab es das nicht. Es gab nicht mal Handys, es gab eine Zeit vor Handys, ja. Komplett verrückte Vorstellung. Wie kriege ich raus, ob ich mich mit meinem Freund treffe? Muss ich da anrufen? Muss ich da hingehen als Kind? Zu der Sippe gehöre ich noch. Auf der Alp war alles. Es war alles anders. Man hat es nicht leicht. Gummistiefel waren aus Holz und so weiter. Aber das Freibier hat mal gekostet, ja, um alle Klischees noch mal kurz rauszupacken. Aber es gab ein Davor und jetzt lebst du wie selbstverständlich in einer technologischen Wirklichkeit, die es vorher nicht gab. Da ist was Kainos neu. Das gab es vorher so überhaupt nicht. Und dieses Kainos neu begegnet dir in der Bibel beispielsweise bei diesem super bekannten Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17, wo es beispielsweise eben da heißt, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kainos-Schöpfung, etwas, das es so noch nicht gab. Das Alte ist vergangen, siehe etwas Neues, Kainos, etwas, das es bisher nicht gab, ist geworden. Das ist das Ding. Wir Deutsche sind da an der Stelle echt sprachlich arm, obwohl man uns echt sonst sehr beneidet um unsere Sprache. Von den Nuancen her auf jeden Fall. Und wenn du dieses Jahr oder Ende letzten Jahres geguckt hast nach Bildern zur Jahreslosung, dann kommen dir solche Geschichten entgegen. Ja, hier irgendwie so ein Setzling oder so ein Trieb, der schwupps irgendwie gerade neu rauskommt. Hier so eine Schublade, die hier neu aufgearbeitet wird, hier neu abgeschleifen, neue Farbe drauf. Oder hier wie dieses Buchcover hier so mit dem kleinen Knopf in der Mitte, push to reset the world. Ja, drück den Knopf, um die Welt wieder auf zurückzusetzen, auf Null zu setzen. Die Art und Weise, wie wir über dieses siehe, ich mache alles neu denken, ist von diesem Neos Denken geprägt. Von diesem, jetzt beginnt etwas neu, jetzt fängt etwas frisch an. Aber das, was Gott uns damit sagen will, ist eigentlich ja viel mehr. Also sagt Martin, es geht nicht nur darum, dass irgendetwas jetzt ganz neu da ist, dass es ganz frisch, niegelnagelneu da ist, sondern dass er sagt, ich mache alles auf eine Art neu, wie du es bisher nicht sehen und denken konntest. Das ist sein Ding. Wir bewegen uns heute und mit der Jahreslosung so dick in dieser Schiene dieses Kainos Neuen. Das Ding in diesem Text heute ist es so, dass dieses Neue, dieses ganz andersartig Neue in unserem Text mit mindestens drei Aspekten da ist. Was irgendwie so komplett anders und neu ist. Und so in den Versen 1 bis 4 ist das zu Hause. Und es beginnt mit dem, dass es einfach mal heißt, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Neuer Himmel und neue Erde. Wenn man kurz nochmal diese Verse 1 und 2 so liest, wo es dann heißt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das Klischee von Ewigkeit ist ja irgendwie hier so, wenn du irgendwie mal googelst, so, dass da irgendwie Bilder entgegenkommen, die so goldene Pforten, weiße Wolken, wenn du es irgendwie als Video oder siehst, hier irgendwie getragene Musik, so, ja, hier vielleicht noch ein bisschen Harfenklang im Hintergrund oder sonst was. Das sind so die klischeehaften Vorstellungen. Und die Hoffnung ist hier so, ja, auch von der Offenbarung her, dass man erstmal denkt, ja gut, dieser zunehmend durch das, was in der Offenbarung passiert, dieser zunehmend zerstörte Planet, dieses dritt- oder viertklassige Teil, was irgendwie noch aus Kohlestoff so ein bisschen da ist, das können wir hinter uns lassen. Ja, die Ewigkeit ist mein Zuhause, singen wir manchmal, und das ist auch richtig und gut so, das so zu singen. Und die Erde muss uns am Ende des Tages nicht mehr sonderlich viel jucken. Wir sind dann ja weg. Das kann dann ja weg, weil die Ewigkeit ist unser Zuhause. Aber Gott sagt, siehe, ich mache alles Kainos neu. Und er sagt, ich mache auch die Erde Kainos neu. Und das, was er vorhat, ist mehr, als dass er sagt, komm, lass uns da nochmal einen Eimer Farbe nehmen, das Ding neu anstreichen und so tun, als wäre es niegelnagelneu. Wie das genau sein wird, irgendwie schwierig zu greifen, aber es wird immer noch aus Materie sein, die ganz anders ist. Menschen werden einen neuen Körper haben. Der Paulus, der schreibt es in Philippern, hier, Jesus wird unseren vergänglichen Leib verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Leib gleicht. Also Körperlichkeit in der Ewigkeit, so wie es in Offenbarung 21 beschrieben ist, einen Körper zu haben, das muss ein Stück weit dem entsprechen, wie Jesus nach der Auferstehung da ist. Und wenn du dir überlegst, wie war der Kerl nach der Auferstehung da? Er war körperlich da. Man konnte ihn sehen, berühren, man konnte mit ihm reden, aber gleichzeitig irgendwie jetzt hier nicht so ganz an räumliche Gegebenheiten hier festgekettet und schon gar nicht an Tod und Vergänglichkeit. Sieh, ich mache alles Kainos neu. Die Erde verändert sich. Und er sagt genauso, der Himmel wird neu. Und wenn man das mal kurz auf sich wirken lässt, warum um alles in der Welt muss man den Himmel neu machen? Also da geht es ja nicht um so dieses Ding, wo meistens blau ist, hin und wieder Wolken oder sonst was dran hat, sondern der Ort, an dem Gott zu Hause ist. Der Ort, den dieser Gott gemacht hat, der die Perfektion, das Gute, die Kreativität und Heiligkeit in Person ist, der kommt auf den Trichter, dass er sagt, der Himmel muss neu werden. Irgendwie im ersten Moment wirkt es ein bisschen komisch und merkwürdig. Warum braucht der Himmel plötzlich ein Update, nachdem der schon eine ganze Ewigkeit gut war? Warum der neu werden muss, ist einfach, weil es heißt, dass der Himmel auf diese neue Erde kommt. Dass diese Verbindung plötzlich da ist, die es bisher nie gab. Neue Erde, neuer Himmel, dass Gottes Zuhause auf dieser Erde ist, dass diese Trennung aufhört, das ist komplett neu. Dieses himmlische Jerusalem, das kommt auf eine neu geschaffene Erde. Und das, was bisher so unvorstellbar war, was komplett getrennt gedacht wurde, das gehört plötzlich zusammen, untrennbar verbunden, wie eben hier dieses Bild von der Hochzeit es sehen lässt. Da gehören zwei voll und ganz zusammen. Siehe, ich mache alles Kainos neu. Es ist Himmel und Erde. Die anderen zwei werden deutlich kürzer. Also ganz relaxed, wenn du jetzt denkst, puh, jetzt, wenn eins so lang war, dann muss drei und vier schnarche. Es wird schwierig, hält mein Kaffee so lang. Nein, die anderen werden kürzer. Es gibt eine neue Nähe zu Gott. Das ist in Vers 3 dieses Bild. Wo es dann heißt, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Dass Gott so unmittelbar, so eng bei Menschen ist, war und ist auch jetzt immer noch unvorstellbar. Das ist die Rede von diesem neuen Jerusalem, das auf die Erde kommt. So dieses alte Jerusalem, das du heute als Stadt besuchen kannst, wo früher ja auch der Tempel stand. Das war ein Ort, an dem du Gott irgendwie schon begegnen konntest, aber das war immer von Trennung geprägt. Der Tempel in Jerusalem, der war so ein bisschen wie so eine Zwiebel, so richtiger Schichten- und Bereichenbetrieb. Ja? Es gab diesen äußersten Bereich, wo du als Nicht-Jude hinkonntest, also so Nasen wie du und ich. Ja? Ja, außer jemand ist von euch, hat einen jüdischen Hintergrund. Ja? Wenn du eben nicht jüdisch warst, durftest du bis in den Vorhof kommen für diese Menschen. Dann gab es einen Bereich, einen Vorhof für die jüdischen Frauen, einen Bereich für die jüdischen Männer. Es gab einen Bereich für die Priester. Es gab das Heilige. und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten war einmal im Jahr eine Person. Aber näher bist du zu Gott nicht gekommen. Und vor dem Allerheiligsten war ein riesen fetter Vorhang. Hier nicht nur irgendwie so ein dünnes IKEA-Teil oder so, sondern ein riesen dickes Ding. Und es war klar, da gehst du nicht rein. Du kannst nicht rein. Du darfst nicht rein. Gott so zu begegnen, ist nicht vorstellbar. Und dann, Karfreitag, wenn du dort Evangelium liest, dann schwenkt plötzlich die Kamera rüber von diesem Berg Golgatha, von diesem Hügel, wo Jesus hingerichtet wird, in den Tempel, ins Allerheiligste, wo dieser riesendicke Vorhang auseinandergerissen wird. Und dieses Zeichen dafür da ist, jetzt entsteht eine Nähe zu Gott, die es bisher nicht gab. Und als Christen haben wir diese Hoffnung, hey, oder diesen Blick, hey, wir gehören schon jetzt zu Gottes Familie. Und doch diese physische Wirklichkeit, dass Gott dein und mein Nachbar ist, die ist noch nicht gegeben. Darauf warten wir noch. Das ist dieser Blick für die Ewigkeit. Wir sehen hier, wenn Gott sagt, sieh, ich mache alles keines neu, dann ist das auch diese Nähe, diese Unmittelbarkeit zu Gott. Und das Dritte, also das heißt, es entsteht ein neuer Friede und ein neuer Körper. Vers 4, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. So Gott sagt, sieh, ich mache alles neu. Auch das, dass dieser Friede entsteht, den du bisher nicht erlebst. Dass dein Körper neu wird. Und das ist schon beides eine sehr, sehr wilde Vorstellung, weil jetzt auch als Nachfolger von Jesus erlebst du diese Herausforderung, dass Trauer da ist. Dass wir um Menschen weinen, dass wir über Zustände weinen, dass Verletzungen da sind, dass Worte, die wirklich so sind wie so ein Messerstich, so macht es in Deutsch Sinn, die haben immer noch irgendwo eine Wirkung, die sind da, die Verletzungen sind da. Wir tragen manche Dinge mit uns rum und das ist ein großes Geschenk, wie Jesus auch jetzt schon Dinge in uns heil werden lässt. Und doch, der Zustand ist noch nicht da. Sondern Gott sagt, siehe, ich werde alles neu machen. Und auch, dass dein und mein Körper dort verwandelt wird. Ist vielleicht, wenn du Anfang 20 bist, ist das für dich vielleicht überhaupt kein Thema. Also du sagst, ist alles gut, hier das Einzige, was mir wehtut, ist, wenn ich beim Kicken hier mal ordentlich hier in Zweikampf gegangen bin oder der Muskelkater oder so. Aber wenn du weißt, was es heißt, so eine fiese Migräne zu haben, die ist wie ein großer, fetter Zelthering in deiner Stirn, dann macht das einen Unterschied. Wenn du weißt, dass eigentlich immer die Sorge da ist, dass diese Krankheit zurückkommen kann. Und bei jedem halbjährlichen oder jährlichen Check-up hier du nicht weißt, ob du den gleichen Murks wiederkriegst und der gleiche Müll wieder losgeht. Wenn du ein Gespür dafür hast, was es heißt, eine chronische Krankheit zu haben. Das ist eine riesige Hoffnung. Dass man keine endlose Arztbesuche mehr bekommt, keine Versuche, Medikamente irgendwie halbwegs sinnvoll einzustellen und dann doch zu merken, man muss es nach 3 Wochen wieder probieren. Keine endlose Stunden des Wartens vor dem Bereich, wo drin gerade jemand, der an deinem Herzen ist, operiert wird, der dir wichtig ist und du nicht weißt, ob er und wie er rauskommt. Gott sagt, ich mache alles keines neu. Ich mache alles keines neu. Neuer Himmel, neue Erde, eine neue Nähe zu Gott, ein neuer Friede und ein neuer Körper. Das ist dieser Blick, der hinter diesem kurzen Vers steckt, den wir als Jahreslosung bekommen haben. Und die wahrscheinlich drückendste Frage ist, je nachdem, wie sehr das deinem Herzen nahe kommt, was mache ich jetzt damit? Ja, Gott sagt, ich mache alles neu, das ist super gut, aber was mache ich jetzt da damit? Weil jetzt lebst du, lebe ich, leben wir ja mitten in diesem, es ist noch nicht alles neu. Es ist bei weitem noch nicht alles neu. Gottes Wohnung ist hier noch nicht direkt neben deinem Zuhause. Er sagt, und das ist zu Recht, und das ist wahr, er ist in uns. Und doch so dieses Gott als Nachbar zu haben und mit all dem, was da drin beschrieben ist, ist noch nicht da. Und du magst, ich schlage dir 4 mögliche Reaktionen vor. Na, und eine 5. machen wir nachher noch gemeinsam. Das Erste wäre vielleicht zu sagen, ich nehme Gottes Versprechen an. Vers 5, wie es einfach heißt, ne, dass er sagt eben, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu von Johannes, der das aufschreibt, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Es kann sein, für dich ist das ganze Ewigkeitsding, Gesundheit noch relativ fremd, weil du sagst, boah, mein Leben hat erst gerade angefangen, es tut sich gerade so viel auf, eigentlich stecke ich mitten in dem drin, die Ewigkeitshoffnung, das ist nett und gut, aber ich spüre jetzt gerade nicht den unmittelbaren Bedarf. Es ist möglich, dass sich diese Sehnsucht und dieser Bedarf im Lauf deines Lebens ändert. Und es schadet nicht, als jemand mit 16, 17, Anfang 20 das in seinem Herzen zu tragen und zu wissen, ich weiß, wo ich hingehöre und ich weiß, was kommt. Ich kenne diesen Gott, der längst schon sagen kann, ich mache alles neu und dass es kommt. Diese Hoffnung, diese Zuverlässigkeit zu haben. Eine zweite Form, wenn du sagst, boah, ich hänge so mitten in dem, dass es noch nicht neu ist, vielleicht geht es dir wie Paulus das in Römer 8 beschreibt. Da sagt er hier im Vers 22, wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es ja genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen und trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von seiner Vergänglichkeit erlösen. Vielleicht ist dein Zugang zu dieser Jahreslosung, dass Gott sagt, siehe, ich mache alles neu, eher dieses Seufzen, dieses Erwarten, dieses Herr, komm bald, mach das bald Wirklichkeit. Wenn das deine Situation ist, es ist vollkommen berechtigt. Und du hast mit einem Gott zu tun, der das versteht und dich da damit hält. Eine dritte ist vielleicht, fest an Gott dran zu bleiben, fest an Jesus dran zu bleiben. Und Vers 7, das ist so ein bisschen tricky hier, wenn man das so liest, das sagen, wo es dann heißt, wer siegreich ist und standhaft im Glauben, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Und es könnte missverstanden werden so als ein, hey, du musst es schon leisten. Ja? Sieh, ich mache alles neu, aber wehe, du vergeigst es. Wehe, deine Performance liegt nicht auf dem Niveau, die Gott erwartet. Wer hat das zuerst gesagt bekommen? Das ist eine kleine Gruppe von unterschiedlichen Gemeinden in der heutigen Türkei und die stehen massiv unter Druck, weil ihre Kultur um sie herum so ganz anders tickt. Und das Ziel ist nicht, dass sie einen perfekten, fehlerlosen Glauben performen, sondern diese Aufforderung, hey, bleibt an Jesus, haltet an ihm fest, stolpert ihm hinterher und bleibt bei ihm. Und das vierte hat keine Begründung jetzt gehabt für mich aus dem Bibeltext, aber es ist umso relevanter, doch auch bedeutsam. Ruhig werden, weil du weißt, wie das Ende aussieht. Und damit komme ich jetzt auch gleich endlich zum Schluss. Wir haben mit den Jungs hier kurz vor Weihnachten hier so einen christlichen Weihnachtsfilm angeguckt. Zeichentrick oder animiert, ich weiß es schon gar nicht mehr richtig. Und zu jedem Film dieser Art gehört ja doch auch irgendwie so jemand, der so ein bisschen ist wie ein Bösewicht. Oder der richtig Bösewicht ist. Und wir gucken das mit unseren Jungs an und diese Bösewicht-Figur hier, die tritt auf und hier spricht laut und hat so ihren gehässigen, tiefen, finsteren Plan. Und unser Kleiner, der kuschelt sich an meine Frau ran und sagt, Mama, ich habe Angst. Und sie legt ihren Arm um ihn rum und sagt zu ihm, Jonas, du musst keine Angst haben. Ich weiß, dass der Film gut ausgeht. Ich weiß, dass es gut ausgeht. Und überraschend bei dem Film war es tatsächlich so. Ja? Wenn du irgendwo drin steckst, wenn wir mit Jesus leben und nicht wissen, was kommt und was es braucht, bis dieses Sieh, ich mache alles neu da ist, gibt es genug Momente und auch genug Ursachen und Gründe, um wahnsinnig Angst zu haben. Und unser guter Gott hält dir diese Jahreslosung, diese Verse drumherum vor die Nase und sagt, du kannst ruhig werden, weil das Ende ist klar. Ich weiß, wie das Ende aussieht. Dass Gott sagen kann, siehe, ich mache alles neu. Es ist doch klar, dass meine Geschichte mit dir, so könnte er das sagen, dass es nicht als ein Drama endet. Und manchmal braucht es neu, dass ich von Gott sagen zu lassen, siehe, ich mache alles keines neu. Du gehst auf diesen Zeitpunkt zu. Wann der genau sein wird, ist nicht dein und mein Business, ja? Aber zu wissen, hey, wir kennen das Ende. Wir bekommen von Gott in diesem letzten Buch der Bibel, im vorletzten Kapitel der Bibel gesagt, das ist das Ende. Das habe ich mit dir vor. Du musst jetzt keine Angst haben, sondern lass dich von mir, sagt Jesus, lass dich von mir halten und trösten im Wissen, ich kenne das Ende und ich halte dich bis dahin fest. Dass Gott es so sagen kann, siehe, ich mache alles neu. Und mit diesem guten Gott möchte ich reden und beten. Jesus, du zeigst uns die Zukunft, was du vorhast. Und du weißt, was die Reaktionen hier im Raum drauf sind, wie nahe das ist, wie groß oder klein die Sehnsucht gerade danach ist. Und ich bitte dich darum, dass es unser Herz erfüllt, dieses Sehen, wer du bist und was du mit uns vorhast. Und dass es heute Hoffnung gibt, mitten in dem, wo wir leben. Es ist bei weitem noch nicht alles neu. Es ist schmerzhaft in dem Alten noch drin. Und wir hoffen und warten und vielleicht seufzen auch manchmal gnadenlos darauf hin, diese Hoffnung, dass das Wirklichkeit wird. Und du weißt um die hier im Raum, für die das gerade besonders stark ist, und bitte ich, dass du in deiner Gnade ihnen ganz arg nahe bist und dieser Halt bist, diese Hoffnung bist, auch mit der Perspektive auf die Ewigkeit und ganz konkret in ihrer Situation. Manchmal wirkt Ewigkeit so weit weg, Jesus. Und trotzdem ist sie kein Ticken weniger real. Und ich bitte dich um diese Hoffnung, um diese Perspektive, um das Erfülltsein, dass du uns sagst, ich weiß doch längst, wie es ausgeht. Und das so zu lesen, was du davor hast, neue Himmel, neue Erde. Irgendwie ist das ziemlich knifflig. Das kommt nur bedingt manchmal in meinem Kopf an. Und es ist vielleicht auch komplett unvorstellbar, was es nachher alles sein wird. Aber ich bitte dich um diese Sehnsucht danach, dass eines Tages staunen sehen zu dürfen. Danke dir, dass das deine Perspektive für uns ist. Amen. Ich habe euch eine Reaktion unterschlagen. Nachpredigt. Nein, machen wir nicht. Eine Reaktion, zu der muss ich gar nicht viel sagen. Da seid ihr da, dass uns helft. Gott vielleicht drüber anzubeten, über diese wilde, schöne Wirklichkeit, auf die wir warten. Und mit Gebeten hier da dran sind, die eine Melodie haben. Danke, dass ihr uns da dabei helft.